Ja, wir machen direkt weiter und ich begrüße Dr. Horst Christian Vollmer hier oben auf dem Podium. Er ist Allgemeinmediziner und Gesundheitswissenschaftler. Zurzeit arbeitet er am Universitätsklinikum an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und leitet das Institut für Allgemeinmedizin und hat seinen Forschungsschwerpunkt im Umgang mit Gesundsein und Kranksein im Alltag. Ich mache noch.
Ja, vielen Dank für die nette Ankündigung. Und ich weiß, dass man diese Ankündigung eigentlich nicht kommentieren darf, aber ich bin nicht der Leiter des Instituts für Allgemeinmedizin. Das ist also mein Chef. Ich leite dann nur eine Forschungsgruppe. Aber vielen Dank. Gab auch irgendwo die hier, ist der Präsenter. Ja, vielen Dank für die nette Ankündigung. Häufig ist es ein Privileg, dass man auf den Vorredner Bezug nehmen kann. Und da könnte ich heute sicherlich ganz viele Anknüpfungspunkte finden. Aber ich bin ja eingeladen worden, über das Thema Leben mit Demenz im Jahre 2030 zu sprechen. Bevor ich richtig loslege, ich weiß nicht, ob Sie diese Dame kennen. Bis vor ungefähr 15 Jahren kannten wir von der Dame nur den Vornamen. Bis zwei engagierte Kollegen mal in die Katakomben einer Universitätsklinik geklettert sind und dort in einem dunklen Kellerraum die kompletten Krankenakten gefunden haben. Und seitdem wissen wir, dass diese Dame eben Auguste Deter hieß und, wie wir sehen, mit 55 Jahren verstorben ist. Und das war die erste bekannte Patientin, die nämlich von diesem Mann diagnostiziert worden ist. Und wir haben also jetzt die genaue Anamnese, oder ist uns mittlerweile bekannt. Und wenn man jetzt nochmal den Bogen schlägt zum Vortrag von Michael Opielka, dann sehen wir auch, dass eben die Demenzerkrankung wesentlich früher eingetroffen ist. Heute liegt das Alter eher jenseits der 70. Das heißt, der Krankheitsverlauf hat sich doch deutlich nach hinten verschoben. Es tritt häufiger in späteren Jahren auf. Es gibt natürlich den Sonderfall der Familien, aber das ist wirklich eine Seltenheit, dass es Familien gibt, wo die Erkrankung schon zwischen 40 und 50 auftritt. Aber das ist wirklich eine Rarität. Ja, ich habe mich relativ lange jetzt schon mit dem Thema Demenz beschäftigt und habe eben unter anderem die Leitlinie für die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin geschrieben. Und wenn man sich mit dem Thema intensiver beschäftigt, dann sperrt man natürlich auch seine Augen und Ohren auf und guckt, wie das Thema so auch wahrgenommen wird und wie es sich in den Medien präsentiert. Und dann oder da ist mir aufgefallen und es hat mich immer geärgert, dass die Präsentation häufig so aussieht. Und ich weiß nicht, wer den Herrn kennt. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und da kennt eigentlich jeder diesen Typ. Das ist nämlich Rudi Assauer, das ist der ehemalige Manager vom FC Schalke 04. Und wie man in dieser Boulevardzeitung dann sieht, die Birne, schlimmer geht's nicht. Also das ist die Wahrnehmung, wie sie zum Teil durch die Massenmedien kolportiert wird. Und das ist natürlich etwas, was mich massiv geärgert hat. Aber selbst im wissenschaftlichen Diskurs spricht man ja eigentlich immer nur davon, naja, wir haben den demografischen Wandel, wir werden alle immer älter, es werden wahrscheinlich immer mehr Menschen an einer Demenz erkranken. Gleichzeitig nimmt das familiäre Pflegepotenzial ab, weil wir einfach die Familienstrukturen nicht mehr haben. Also es mündet automatisch in der Katastrophe. So, und da war eben unser Ansatz oder unsere Fragestellung, muss das wirklich so sein? Gibt es überhaupt Alternativen? Sind überhaupt positive Szenarien denkbar? Und das hat eben zu der Frage geführt, wie könnte die Versorgung von Menschen mit Demenz im Jahre 2030 aussehen? Und das ist eine Arbeit, die nicht in Düsseldorf entstanden ist, sondern zu der Zeit war ich noch am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Das kennen wahrscheinlich auch viele von Ihnen. Das ist ein großes Helmholtz-Zentrum, ist 2009 neu gegründet worden. Und ich konnte meine damalige Chefin davon überzeugen, zu sagen, naja, wenn wir uns jetzt neu gründen, dann können wir doch einfach mal gucken, wo wollen wir eigentlich hin? Also was ist das Ziel, was ist unsere Strategie? Ja, wenn man sich mit Zukunft beschäftigt, dann kann man natürlich den Wahrsager befragen. Und man kann in die Kristallkugel gucken und manchmal zeigen dann auch die Daumen in die Höhe und es kommt was Positives dabei rum. Aber als Wissenschaftler versucht man ja sowas wissenschaftlich anzugehen. Und auch die Erkenntnis ist nicht unbedingt neu, sondern die ist schon fast 2500 Jahre alt. Also es kommt auch nicht darauf an, die Zukunft vorherzusagen, sondern auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Und darum ging es uns eigentlich in diesem Projekt. Und daraus ist eben ein Buch entstanden und daraus möchte ich Ihnen jetzt einfach ein paar Dinge vorstellen in den nächsten paar Minuten. Ja, kurz zur Szenariotechnik. Also es geht darum, sich über plausible Porträts alternativer Zukünfte Gedanken zu machen. Das ist erstmal ein komisches Wort, Zukünfte. Da können auch erstmal viele Menschen nichts anfangen, sagen, es gibt doch eine Zukunft. Nein, man spricht heute, also in der Zukunftsforschung spricht man von Zukünften, von unterschiedlichen Zukünften. Und eine Technik, die sich seit 50 Jahren eigentlich etabliert hat, das ist die Szenariotechnik. Und wir haben damit begonnen, uns zu überlegen, welche Einflussfelder gibt es. Also welche Felder sind für die Versorgung von Menschen mit Demenz im Jahre 2030, aber auch schon heute, relevant. Und da landet man natürlich bei Dingen, die in einer ähnlichen Form auch in dem Vortrag vorher schon angekündigt worden sind. Das ist alles nicht unbedingt neu, also es ist klar, es sind politische und juristische Rahmenbedingungen. Das sind die finanziellen Rahmenbedingungen, vor allen Dingen im Gesundheitswesen. Es geht um Forschung und Technologie, klar. Es geht um die medizinische Versorgung und Pflege und es geht um die Gesellschaft, um Ethik und Werte. All diese Dinge spielen dort mit rein. Ein bekannter Zukunftsforscher aus den USA oder ein Trendforscher eher aus den USA, der hat gesagt, der zuverlässigste Weg, die Zukunft zu sehen, ist das Verstehen der Gegenwart. Das heißt, wir haben uns sehr intensiv angeschaut, was gibt es heute schon? Und wir haben versucht, sogenannte Deskriptoren zu ermitteln. Also das sind Kenngrößen, die den Zustand einer Entwicklung beschreiben. Und das haben wir nicht alleine getan. Hier ist ein Beispiel erstmal für einen Deskriptor. Also zum Beispiel die Wohnsituation von Menschen mit Demenz heute und in der Zukunft. Das war einer von unseren letztendlich insgesamt 25 Deskriptoren. Und die haben wir nicht alleine entwickelt, sondern in einem großen Expertenworkshop. Wir hatten 52 Experten eingeladen damals, von der Stammzellforscherin bis zur Architektin. Und das war mir eigentlich sehr wichtig, dass wir versuchen, das Feld der Demenz möglichst umfassend zu beschreiben. Wir hatten relativ viel Pflegende dabei und Pflegewissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, aber wir haben wirklich versucht, das Feld möglichst breit aufzuspannen. Und wir haben gemeinsam geschaut, wie könnten sich diese Deskriptoren weiterentwickeln. Also es gibt zum Beispiel die Wohnsituation von Menschen mit Demenz. Wie könnte sich das weiterentwickeln? Es gibt vielfältige Wohnformen in ausreichender Anzahl. Es gibt vielfältige Wohnformen, aber in geringer Anzahl. Und es gibt nur variationsarme Wohnformen. Das war einer dieser 25 Deskriptoren. Die setzt man alle miteinander in Beziehung und diskutiert das aus. Und ich kann Ihnen sagen, das war ein sehr, sehr, sehr intensiver Prozess, der über mehrere Tage ging. Und am Schluss bleibt so eine Tabelle über. Natürlich kann man das nicht lesen, aber man kann ermessen, denke ich, was da an Arbeit und wirklich auch an Diskussionen dahinter steckt. Und das ist bis zu der Stelle auch ein eher qualitativer Ansatz. Und das Ganze haben wir dann allerdings in ein Computermodell gespeist. Und eigentlich wollte ich es an dieser Stelle sagen, die nächsten 10 Minuten erzähle ich Ihnen jetzt was über das mathematische Modell, aber dann würde ich Herr Opielka wahrscheinlich von der Bühne tragen. Nein, ich war froh, dass wir auch eine Mathematikerin im Team hatten, die das die das für uns berechnet hat. Die wichtige Info nur, es gab letztendlich 7 Billionen potenziell mögliche Kombinationen. Und die sind einfach in diesem mathematischen Modell so verrechnet worden, dass letztendlich 5 in sich konsistente Szenarien übrig geblieben sind. Und bevor ich Ihnen diese 5 Szenarien gleich zeige, das ist ja hoffentlich das, worauf Sie warten, also das Wichtigste dabei war, in welchen Szenarien treten die wenigsten Widersprüche auf. Also die müssen in sich so konsistent wie möglich sein. Es werden ähnliche Szenarien geclustert und die konsistentesten eben beschrieben. Ja, also, kurze Zusammenfassung nochmal. Wir haben erst uns die Einflussfelder angeschaut, dann die Diskretoren, dann die Ausbrennung der Diskretoren, die alle miteinander diskutiert und anschließend die Szenarien berechnet. Ja, und dann haben wir die Szenarien beschrieben, ausführlich, in Tabellenform, als kleine Geschichten. Und wir haben sie durch einen Grafiker illustrieren lassen, so dass man es eben auch zeigen kann. Und jetzt fange ich mal mit dem Szenario an, was auch den dunkelsten Hintergrund hat. Und das ist sicherlich auch noch geprägt, also dieser Prozess, diese Konferenz damals, die war 2010, die ist sicherlich auch noch sehr beeinflusst gewesen durch die Finanzkrise. Das spielt da sicherlich rein, also das ist das Szenario, was ich aus heutiger Sicht auch am negativsten sehen würde. Also ein Zusammenbruch aller Versorgungsstrukturen, Forschung oder medizinische Forschung findet in dem relevanten Maßstab findet eigentlich nicht mehr statt. Kranke und Menschen mit Demenz werden einfach an den Rand gedrängt und die Menschen kämpfen eigentlich eher so das tägliche Überleben. Und wer es sich leisten kann, holt Pflegekräfte aus dem Ausland oder lässt seine Verwandten, Angehörigen im Ausland fliehen. Das war aus unserer Sicht das düsterste Szenario. Das nächste haben wir genannt Verwahrung von Menschen mit Demenz. Dort war es so, dass es eigentlich nur 2 Wohnformen gibt, nämlich entweder zu Hause oder im Pflegeheim. Dass relativ viel Geld in das System fließt, aber eher dazu, die Menschen zu separieren, also eher wegzusterben. Und die Technologie, die es ja auch zum Teil heute schon gibt, eher dazu genutzt wird, die Menschen zu beaufsichtigen oder eben zu kontrollieren, nicht unbedingt sie zu unterstützen. Jetzt kommen wir zum dritten. Das haben wir genannt, gut gemeint und schlecht gemacht. Das ist aus unserer Sicht das Szenario, was relativ nah am Status quo dran ist. Es fließt also auch relativ viel Geld in das Gesundheitssystem und es kommt hin und wieder mal eine Reform. Und es kommt aber nicht immer unbedingt an, wo es hin soll, nämlich an den Menschen. Was es in dem Szenario noch gab, das ist sowas wie eine Verpflichtung. Also sowas wie ein Rentnerjahr. Also wir haben den Zivildienst abgeschafft, aber möglicherweise werden wir, zumindest in diesem Szenario war es so angedacht und so beschrieben, dass es im Jahr 2030 dann möglicherweise ein Pflichtjahr gibt, was man dann leisten muss, wenn man in Rente geht. Das hier Szenario, und hier sehen Sie, dass der Hintergrund schon etwas heller wird, und man sieht auch schon die Sonne im Hintergrund. Den haben wir genannt Demenz vermeiden. In diesem Projekt gab es signifikante Fortschritte bei der Entwicklung von neuen Medikamenten oder Impfstoffen. Kein Heilmittel, also eigentlich waren sich alle Experten einig, dass es auch in den nächsten 20 Jahren kein Heilmittel geben wird. Das ist nett, dass Herr Lindner mir zunickt. Also das ist, glaube ich, mehr oder weniger Konsens. Viele geben es nicht gerne zu. Aber ich glaube, wir haben in den letzten 13 Jahren keine Neuzulassung an Medikamenten mehr. Und ich glaube, ehe wir wirklich ein Heilmittel haben, wird es dann eine Weile dauern. Was es möglicherweise geben wird, das spiegelt sich eben in diesem Szenario wieder, das ist, dass es Fortschritte bei den Medikamenten geben wird. Es wird auch wahrscheinlich möglich sein, und das bildet auch dieses Szenario ab, dass man eine Demenzerkrankung möglicherweise schon deutlich früher erkennen kann. Führt aber aus unserer Sicht auch, oder hat, oder birgt aus unserer Sicht die Gefahr eines Orwellschen Überwachungsstaates oder eines Systems, was ein bisschen mit Zwang arbeitet. So nach dem Motto, wenn du dich nicht testen lässt und du ein gewisses Risiko hast, an einer Demenz zu erkranken, dann musst du dich auch impfen lassen. Andernfalls, wenn du dich nicht hast impfen lassen und dann trotzdem hinterher eine Demenzerkrankung entwickelst, ja, dann kommt vielleicht deine Krankenkasse dafür nicht mehr auf. Also das war dieses Negativelement, was sich in diesem Szenario wiedergefunden hat. So, und jetzt kommt das Szenario, glaube ich, auf das wir alle gewartet haben. Jetzt kommt nämlich das aus unserer Sicht Positivste von allen. Das heißt, Demenz meistern. Jetzt komme ich mal wieder auf die andere Seite. So. Hier sieht man im Hintergrund eine große Anzahl von Wohnmöglichkeiten, also nicht nur die eigene Häuslichkeit oder das Pflegeheim, sondern auch die Demenzhygiene oder die Pflegeoase oder. Man sieht, die Technologie, die steht am Rande und ist nicht im Mittelpunkt, aber sie dient eben zur Unterstützung der Betreuung, Versorgung und Pflege der Menschen. Aber wenn Sie genau hinschauen, dann ist es eigentlich auch gar nicht so genau zu erkennen, wer ist jetzt eigentlich der Mensch mit Demenz. Und deswegen fand ich eigentlich das Thema heute so spannend. Deswegen habe ich das Thema hier nochmal gezeigt. Zukunft mit Demenz, Empfehlung einer Bemühung, co-produktionischen Fachkräften, Familien und Freiwilligen. Man erkennt, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, man erkennt hier gar nicht mehr so genau, wer ist jetzt eigentlich der Betroffene mit dem Menschen. Und wer ist Freiwilliger, wer ist Ehrenamtlicher, wer ist professionell unterstützender. Also, mit anderen Worten, Menschen mit Demenz sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das war eben auch aus unserer Sicht das positivste Szenario. Und jetzt komme ich noch zum Fazit. Es gibt tatsächlich positive Szenarien. Also es ist denkbar, vorstellbar und dieses Szenario ist auch in sich konsistent. Und das bei konstanten finanziellen Rahmenbedingungen. Das habe ich noch vergessen an der Stelle zu erwähnen. Aber es ist ja nicht ganz unwichtig. Die Investition in eine gute Versorgung und in eine Versorgungsforschung zahlt sich aus unserer Sicht auf jeden Fall aus. Regionale Versorgungskonzepte werden immer wichtiger. Stichwort Quartier oder Kiez. Also es wird wahrscheinlich keine flächendeckend einheitliche Versorgungsstruktur geben. Dazu sind auch die ländlichen und die städtischen Regionen einfach zu unterschiedlich. Dafür brauchen wir einfach unterschiedliche Konzepte. Und sicherlich ist ein Umdenken auch in der Gesellschaft dringend notwendig. Aber auch dafür gibt es eben erste Ansätze zu beobachten, was ich sehr positiv finde. Also hier so etwas wie, damit kann man auch in dieser Krankheit Freude am Leben haben, ein Plädoyer für einen neuen Blick. Also sowas würde ich gerne häufiger lesen in den Medien und auch gerne häufiger im Fernsehen sehen. Bitte mich nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, die Demenzerkrankung in irgendeiner Form zu beschönigen und auch nicht die Arbeit der Pflegenden in irgendeiner Form herabzuqualifizieren, sondern es geht einfach darum, es geht um so etwas wie Teilhabe. Also die Menschen können gerade auch in den frühen Stadien noch wirklich aktiv am Leben teilnehmen und das ist etwas, was wir befördern sollten. Ein paar Empfehlungen, die wir noch aus den Szenarien abgeleitet haben. Das eine ist, dass wir eine langfristigere Forschungsförderung mit höheren Freiheitsgraden wünschen würden. Also Das ist natürlich bei allen Forschungsprojekten im Moment leider so, dass sie in der Regel nur 2 bis 3 Jahre laufen. Und das ist wirklich, um neue Dinge zu entwickeln und sie dann auch wirklich kritisch zu testen, häufig zu kurz. Ich glaube, wir brauchen dringend eine Stärkung der Versorgungs- und der Implementierungsforschung. Das heißt, wenn Dinge gut entwickelt oder wenn Dinge entwickelt worden sind und sich auch wirklich als, in Studien als gut herausgestellt haben, dann geht es darum, diese Dinge auch zu implementieren. Und das ist eben leider häufig nicht der Fall. Ich denke, wir sollten in vielen Fällen auch eine breite gesellschaftliche Diskussion führen, gerade über den Einsatz der Biomarker, die eben sehr, sehr propagiert werden, zum Teil. Und aus meiner Sicht eben, oder ich sehe das sehr, sehr kritisch, warum ist es wichtig, oder was bringt mir die Information, dass ich mit 75 ein 62,3%iges Risiko habe, an einer Demenz zu erkranken? Das bringt mir nur was, wenn ich auch Therapieoptionen habe. Wenn ich keine habe, ist das eine Information, die mich eher in meinem Leben verunsichert. Also, das ist auf jeden Fall etwas, was aus meiner Sicht weiter diskutiert werden sollte. Wenn man nämlich diese beiden Dinge mal gegenüberstellt, dann ist es so, dass wesentlich mehr Geld in die Entwicklung der Biomarker fließt, als eben in die Versorgungsforschung von Menschen mit Demenz. Ich glaube, wir brauchen dringend Konzepte gegen den Personalmangel und da finde ich das Projekt eben sehr, sehr spannend. Wie man Freiwilligenarbeit mit einbeziehen kann. Das finde ich sehr wichtig. Wir erleben das bei der Hospizbewegung, wo eben Freiwillige heute schon sehr, sehr stark eingebunden werden und wo die Mitarbeit auch sehr wertgeschätzt wird. Ich glaube, das wäre ein gutes Modell auch für die Demenz. Und wir brauchen, denke ich, moderne Formen der gemeinsamen Versorgung, sollen die entwickeln und testen. Und ja, dann braucht man nur noch die Politik, die diese erfolgreichen Projekte dann noch umsetzt. Ja, und zum Teil hat die Politik das auch erkannt und hat jetzt vor knapp einem Monat ein Papier herausgegeben, gemeinsam für Menschen mit Demenz. Da stehen viele Empfehlungen drin, die bleiben zum Teil noch sehr an der Oberfläche. Und ich glaube, dass das Projekt hier heute, wo einfach schon deutlich konkreter wird. Und schließen möchte ich eigentlich mit dem Begriff der German Angst. Das ist etwas, was im Ausland häufiger auftaucht. Also wir Deutschen neigen eher dazu, die Zukunft sehr, sehr pessimistisch zu sehen. Und ich möchte eigentlich auch hier mit einem Zitat schließen. Es gibt nicht die eine Zukunft, sondern viele tausend suchen sie sich die aus, die sie wollen. Also ich glaube, oder ich hoffe, dass ich Sie mit diesem Positiv oder mit dem Positiv-Szenario auch ein bisschen motivieren konnte, daran zu arbeiten, dass wir die Zukunft gemeinsam positiv gestalten werden. Ja. Und so stelle ich mir ungefähr meinen Lebensabend vor. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.